Wir haben es in der ersten Hälfte dieses Buches immer wieder gesehen. Gott ist immer der Sieger. Auch wenn sein Volk in die Gefangenschaft nach Babylon weggeschleppt worden ist, ist Gott der Sieger. Er ist immer der wahre König. Nicht Joachim, nicht Nebukadnezar, Gott. Gott ist immer der König. Nur von einem kann man sagen, sein Reich bleibt für immer bestehen und seine Herrschaft nimmt kein Ende. Und das brauchen auch wir zu wissen, gerade in einer Welt, wo es oft sehr anders ausschaut, oder? Manchmal halte ich Vorträge auf der Uni für die ÖSM und der Vortrag, der am meisten anzieht, ist ein Vortrag über das Leid. Leid, warum lässt Gott das zu? Sehr viele Leute kommen, weil wenn wir unsere Welt anschauen, dann sieht es nicht so aus, als ob Gott alles in der Hand hätte, oder? Es sieht oft nicht so aus, als ob Gott wirklich der Sieger wäre. Oft sieht es aus, als ob alles außer Kontrolle wäre. Und das ist auch für uns kein theoretisches Problem. Ich nehme an, wir können alle an Dinge denken in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Bekanntschaft, in unserer Gemeinde. Und wir denken, wie kann Gott das zulassen? Und dann kommt eine zweite Frage natürlich, lohnt es sich wirklich, diesem Gott nachzufolgen? Das Buch Daniel will uns klar machen, dass es sich immer lohnt, Gott nachzufolgen, weil Gott immer der Sieger ist. Unsere Welt ist zwar kaputt durch die Sünde, wir Menschen haben uns gegen Gott aufgelehnt, aber es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Gott eines Tages das Böse beseitigen wird. Beseitigen ist zu schwach, vernichten. Gott ist der Sieger. Und natürlich ist Jesus Christus der Beweis schlechthin dafür. Er ist gestorben. Das sieht wie eine eindeutige Niederlage aus, aber er ist auferstanden. Und seine Auferstehung ist der Beweis schlechthin. Gott ist der Sieger. Das Reich Gottes beseitigt alle anderen Reiche und es selbst bleibt für alle Zeiten bestehen. Das ist die Bedeutung des Steines, von dem wir im Traum in Kapitel 2 gelesen haben. Der Stein löst sich aus dem Felsen ohne menschliches Zutun. Dieser Stein kommt von Gott und zermalmt das Standbild der menschlichen Macht. Gott ist immer der Sieger. Und das ist auch die Bedeutung des 5. Kapitels im Buch Daniel. Ein neuer König ist jetzt da, der Belsazar, der sich einbildet, er wäre der größte Herrscher. Und der Stein kommt, und in diesem Fall die Finger einer Menschenhand, um diesen menschlichen Stolz zu zermalmen. Gott ist immer der Sieger. Und wenn das stimmt, dass Gott der Sieger ist, dann lohnt es sich wirklich, dass wir ihm nachfolgen. In den Versen 1 bis 17 ist das geschehen, in den Versen 18 bis 30 das Gericht. Schauen wir zunächst einmal das Geschehen an, die Verse 1 bis 17. In diesem ersten Teil werden uns 4 Personen vorgestellt, 2 kennen wir schon, 2 sind uns noch unbekannt. Die erste Person, die Verse 1 bis 4, der König Belsazar, ein ausschweifender König. Der König Belsazar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl. Und vor den 1000 trank er Wein. Der König Babylons zu dieser Zeit heißt Nabonidus. Ich weiß nicht, wie er das ausgesprochen hat. Er ist ziemlich ein religiöser Eigenbrötler gewesen. Und er hat die Entscheidung getroffen, in der Wüste zu leben, damit er den Mondgott besser anbeten kann. Das heißt, der Nabonidus ist nicht in Babylon anwesend. Sein Regent, das ist der Belsazar, er ist der Zweite im Königreich. Und er ist jetzt praktisch gesehen der König in Babylon. Und an diesem Abend lädt dieser Belsazar zu einer riesigen Party ein. Die Gäste sind die 1000 mächtigsten Männer des Reiches. Der Gastgeber ist ein ausschweifender König. Zwei Dinge fallen mir auf, wenn ich diese Party anschaue. Das erste ist Verdrängung. Der König Belsazar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und vor den 1000 trank er Wein. Das wird sehr betont in diesen vier Versen, dass viel Wein getrunken worden ist. Das ist im ersten Vers. Belsazar befahl, unter dem Einfluss des Weins die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Volk hören. Vers 3, da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Vers 4, sie tranken Wein. Viermal in vier Versen. Es ist viel Alkohol da. Warum wird das so betont? Ich denke, weil Belsazar etwas verdrängen will. Die Armeen von Kyros, das ist der persische König, stehen vor der Stadt. Es sieht sehr schlecht aus für Babylon, aber Belsazar will es nicht wahrhaben. Er will das Ganze verdrängen. Und deswegen wird so viel getrunken. Das ist immer die Lösung von uns Menschen, oder? Wenn wir Gott nicht kennen. Wir haben Probleme und wir verdrängen sie. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir haben alle, wir sitzen jetzt da und jeder von uns hat bestimmte Betäubungsmittel zur Verfügung. Gehabt oder noch immer. Vielleicht Alkohol, vielleicht Sex, vielleicht Macht. Vielleicht einfach ein Walkman. Aber irgendwas, damit ich nicht zum Nachdenken komme. Irgendwas, damit ich nicht überlegen muss. Betäubungsmittel. Der Mensch, der Gott kennt, sollte anders reagieren. Darf ich bitten, wir machen einen ganz kurzen Ausflug in Kapitel 9, zu Kapitel 9. Daniel Kapitel 9. Die ersten zwei Verse. Leider werden wir keine Zeit haben, das uns länger anzuschauen. Aber Daniel hat auch ein Problem. Kapitel 9, Vers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldeer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Daniels Problem ist, dass Jerusalem noch immer in Trümmern liegt. Aber merken wir, wie Daniel reagiert. Er fastet und er betet. Selbstbeherrschung und Gebet. Das ist ein totaler Gegensatz, oder? Daniel, Selbstbeherrschung und Gebet. Belsazar, Ausschweifung und Verdrängung. Ich stelle mir die Frage, wie gehe ich mit Problemen um. Zurück zu Kapitel 5. Bei dieser Party sieht man zunächst Verdrängung und zweitens Gotteslästerung. Belsazar kommt richtig in die Stimmung, Vers 2, und er befiehlt, die Tempelgefäße herbeizubringen, die sein Vater bzw. sein Vorgänger Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Wir wissen nicht, ob Nebukadnezar buchstäblich der Vater war von Belsazar. Das Wort kann man genauso mit Vorgänger übersetzen. Es war schlimm genug, dass Nebukadnezar damals diese Tempelgeräte weggeschleppt hatte, aber er hat nichts mit ihnen getan. Er hat sie einfach aufbewahrt. Aber Belsatzar geht einen Schritt weiter. Er lässt sie holen. Vers 3, da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Noch schlimmer, Vers 4, sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Ist Gotteslästerung, ganz bewusste Gotteslästerung. Nur deswegen lässt er diese Tempelgeräte, diese Tempelgefäße holen. Weil er ein ganz öffentliches Nein sagen will zu Yahweh. Das ist nicht Missachtung, das ist Verachtung. Er spuckt Gott ins Gesicht. Aber irgendwann einmal ist die Geduld Gottes vorbei. Die zweite Person in den Versen 5 bis 9, eine geheimnisvolle Hand. Eine geheimnisvolle Hand. Vers 5. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Ich finde es interessant, wenn wir Bilder sehen von diesem Geschehen, oft hat man das Gefühl, dass jeder die Hand und die Schrift gesehen hätte. Ich glaube nicht, dass das hier in diesem Text steht. Ich nehme an, ich kann es nicht beweisen, dass nur der König die Finger und die Schrift gesehen hat. Der König sah die Hand, die schrieb, Vers 5. Und es macht ihn fertig. Ich glaube, einige von uns haben gelacht und ich glaube, es ist gedacht so, so geschrieben, dass wir am Ende von Vers 6 lachen. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn, seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Dieser mächtige König, er ist fertig. Vielleicht spürt er, er muss es wissen, oder? Dass diese Hand das Eingreifen Gottes ist. Irgendwann einmal ist die Geduld Gottes vorbei. Vers 7, die Experten werden wieder geholt, sehr klar. Der König rief laut, man solle die Beschwörer, die Sterndeuter, die Zeichendeuter hereinbringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel, jede, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Nebenbei als Dritter, deswegen, weil Nabonidus der Erste ist und Belsatzar der Zweite ist. Die Experten werden immer geholt, oder? Im Fernsehen. Wenn immer etwas ist, ein neuer Krieg, ein neuer Streit, dann holt man einen Experten. Und die Experten im Fernsehen, sie haben immer etwas, was sie sagen können. Vielleicht hat es überhaupt keine Bedeutung, aber sie können immer irgendwas sagen. Diese Experten nicht, Vers 7. Vers 8, da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, ich nehme an, das bedeutet, sie haben die Worte nicht gesehen, noch dem König ihre Deutung mitteilen. Dann bricht der Belsatzar fast zusammen. Vers 9, da geriet der König Belsatzar in großen Schrecken und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Die dritte Person in den Versen 10 bis 12, eine einflussreiche Frau. Eine einflussreiche Frau. Vers 10. Auf die Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das Haus des Trinkgelages. Diese Frau ist nicht eine seiner Frauen. Sie sind schon längst da, Vers 2. Das ist höchstwahrscheinlich, es ist nicht sicher, aber das ist höchstwahrscheinlich die Königin Mutter. Vielleicht sogar die Witwe des Nebukadnezars. Sie traut sich einfach hinein zu marschieren, weil sie was sehr Wichtiges zu sagen hat. Vers 10, die Königin begann und sagte, O König, lebe ewig, lass deine Gedanken dich nicht schrecken und deine Gesichtsfarbe verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt. Dein Vater, o König. Und zwar deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen bei ihm gefunden wurde, bei Daniel, dem der König den Namen Beltschazzar gegeben hat. Deswegen lass jetzt Daniel rufen und er wird die Deutung kundtun. Es ist interessant, diese Frau hat das alles miterlebt, aber es sieht nicht aus, als ob sie gläubig geworden wäre. In Vers 11, am Anfang des Verses, steht der Geist der heiligen Götter. Sie betet noch immer die Götter an und nicht den wahren Gott. Die vierte Person in diesem ersten Abschnitt, 13 bis 17, ein aufrichtiger Prophet, und das ist der Daniel. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und sagte zu Daniel, bist du Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist und dass Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. Und nun sind die Weisen, die Beschwörer, vor mir geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen sollten. Aber sie können die Deutung der Sache nicht kundtun. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen geben und Knoten lösen kannst. Jetzt kommt er wieder mit seinem tollen Angebot, Herr. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur bekleiden, dazu mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Es ist aber traurig, oder? Er denkt, dass er sich irgendwie eine Lösung kaufen kann. Er hat es mit den Experten in Vers 7 schon probiert und jetzt probiert er es wieder mit Daniel. Aber Daniel lässt sich nicht kaufen. Vers 17, da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir bleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. Und damit ist der erste Teil des Kapitels fertig. Wenn wir diese Stelle noch nie gelesen hätten, würden wir noch nicht wissen, was die Schrift sagt. Wir wissen es noch nicht. Die wirkliche Botschaft dieses Kapitels kommt erst in dem zweiten Teil. Ein überheblicher König ist beim Zusammenbrechen, weil er das Eingreifen Gottes gesehen hat. Ich nehme an, er spürt es schon. Irgendwann einmal ist die Geduld Gottes vorbei. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, die Verse 18 bis 30, das Gericht. Daniel hält jetzt eine Predigt für den Belsazar. Es gibt in dieser Predigt keine Hoffnung und keine Gnade. Gott hält Gericht über diesen Mann. Die Geduld Gottes, was diesen Mann betrifft, ist vorbei. Es sind drei Schritte zum Gericht in dieser Predigt. Schritt Nummer 1, die Verse 18 bis 22, die Lehre die er nicht lernen wollte. Die Lehre, die er nicht lernen wollte. Vers 18, du, o König, der höchste Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhob, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt, und man nahm ihn seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde dem der Tiere gleich, und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Bitte, warum erzählt Daniel das alles? Die Antwort ist in Vers 22. Und du, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Du hast das alles gewusst. Nebukadnezar hat das damals veröffentlicht. Sein Zeugnis haben wir im Kapitel 4 schon gelesen, oder? Die Dokumente sind sicher in der königlichen Bibliothek gewesen. Der Belsatzar hat das alles mitgekriegt. Er hat das alles gewusst. Aber er hat Nein gesagt. Die Lehre, die er nicht lernen wollte. Mit anderen Worten, diese Überheblichkeit war eine ganz bewusste Sünde gegen das Licht. Es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn er nicht gewusst hätte. Aber es steht da in Vers 22, du hast das alles gewusst. Du hast gewusst, dass es wahr ist, dass Gott da ist. Du hast gewusst, dass sein Gesetz richtig ist. Du hast gewusst, dass sein Gericht sicher ist. Aber du hast einfach weitergemacht. Du hast einfach weiterhin so gelebt, wie du wolltest. Wenn ein Mensch lang genug in diese Richtung sündigt, ist das die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dann gibt es keine Vergebung mehr. Irgendwann einmal ist die Geduld Gottes vorbei. Es gibt eine Grenze zwischen der Geduld Gottes und dem Gericht Gottes. Und es ist möglich, diese Grenze zu überschreiten. Es gibt ein zu spät. Es ist klar, wir werden manchmal ängstlich, wenn wir von dieser Sünde gegen den Heiligen Geist hören. Wenn deine Sünde dir leid tut, wenn du umkehren willst, wenn du um Vergebung bitten willst, dann ist das der Beweis dafür, dass du diese Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen hast. Wenn du diese Sünde begangen hättest, wäre es dir alles wurscht. Mach mir nichts aus, dass ich so bin, dass ich so lebe, dass ich gegen Gott lebe. Wenn es mir leid tut, wenn ich bereit bin, umzukehren, wenn ich bereit bin, um Vergebung zu bitten, dann habe ich diese Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen. Nein, diese Warnung hier ist für Menschen, die viel wissen, aber die nichts machen. Man sagt, Halbwissen ist gefährlich. Viel zu wissen, ist viel gefährlicher. Je mehr wir wissen, desto schuldiger sind wir. Es gibt Menschen, die viel wissen, aber sie vertrauen nicht auf Jesus. Sie leben weiterhin für sich selbst. Sie nehmen das Angebot Gottes nicht an. Und sie sind nicht bereit zu lernen. Du, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Die Lehre, die er nicht lernen wollte. Schritt Nummer 2 ist in den Versen 23 und 24, der Gott, den er nicht ehren wollte. Der Gott, den er nicht ehren wollte. Vers 23, und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Blinde und taube Götter hast du geehrt, Belsatzar. Götter, die keine Götter sind. Aber dem Gott, der dein Leben in seiner Hand hat, hast du die Ehre verweigert. Du atmest jetzt in diesem Augenblick, nur weil Gott dich in seiner Hand hat. Wenn Gott mich jetzt loslassen würde, würde ich in einer Minute tot sein. Das größte Problem der Menschen, was Gott betrifft, ist nicht Unwissen, sondern Unwollen. Wir wissen genug, aber wir wollen es nicht wahrhaben. Wir wissen genug, wir haben die Schöpfung, wir haben ein Gewissen, wir haben die Geschichte. Anklopfen Gottes hat es oft genug gegeben. Aber wir wollen es nicht wahrhaben. Die Einstellung des Menschen ohne Gott ist nicht, es ist nicht wahr, sondern es darf nicht wahr sein. Der Gott, den er nicht ehren wollte. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Anbeter ist. Die Frage ist, wen bete ich an? Oder was bete ich an? Wenn ich Gott nicht ganz bewusst anbete, und ich rede nicht von sonntags, ich rede von meinem ganzen Leben, wenn ich Gott nicht ganz bewusst anbete, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, dann distanziere ich mich von Gott. Ich trenne mich von Gott. Da muss ich aufpassen. Wenn ich mich ständig, immer wieder, immer mehr von Gott trenne, dann wird er eines Tages sagen, so sei es. Irgendwann einmal ist die Geduld Gottes vorbei. Die Lehre, die er nicht lernen wollte, der Gott, den er nicht ehren wollte. Schritt Nummer 3, die Verse 25 bis 30, das Gericht, dem er nicht entgehen konnte. Das Gericht, dem er nicht entgehen konnte. Vers 24, da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, mene, tekel, uphasin. Das ist ein Wort des Gerichts. Daniel kann das lesen und er kann es auch deuten. Diese drei Wörter, mene, tekel, uphasin, diese drei Wörter bezeichnen Geldeinheiten, und zwar mit absteigendem Wert, wie zum Beispiel Zehner, Fünfe, Einser. Aber Daniel kann das erklären, was dahinter steckt, was Gott damit ausdrücken will, was diese Wörter in diesem Zusammenhang bedeuten. Vers 26, dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Peres, die Mehrzahl ist Ufasin, Vers 25, und erinnert an das Wort Perser. Perser. Der Kyros, der vor der Tür steht, ist Perser. Gezählt, gezählt, gewogen, zerteilt. Gezählt, gezählt, gewogen, zerteilt. Ein vernichtendes Urteil über diesen Mann. Trotzdem, Vers 29, wie gibt's das? Daraufhin gab Belsatzar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und man rief über ihn aus, dass er der Drittmächtigste im Königreich sei. Bitte, ist noch immer dabei. Ist das jetzt ein Versuch, den Gott Daniels zu bestechen? Das weiß ich nicht. Verstehe nicht, warum das dasteht in Vers 29. Tatsache ist, er kann dem Gericht Gottes nicht entgehen. Vers 30. In derselben Nacht wurde Belsatzar, der chaldäische König, getötet. In der Nacht war es soweit. Die Perser haben Babylon erobert. Und am Ende von Vers 30 ist dieser Belsatzar nicht mehr am Leben. Aber es ist nicht das Ende seiner Geschichte. Er muss auch beim jüngsten Gericht dabei sein. Und vor dem Thron eines anderen Königs stehen. Gezählt, gezählt, gewogen, zerteilt. Gott hat sein Urteil geschrieben. Normalerweise ist es nicht sichtbar, das Urteil, das Gott schreibt. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott immer mitschreibt. Einige von uns schreiben jetzt mit, andere nicht. Gott schreibt immer mit. Er sieht uns, wenn wir Dinge verdrängen. Und er schreibt mit. Er sieht uns, wenn wir etwas nicht lernen wollen. Und er schreibt mit. Er sieht uns, wenn wir ihn nicht ehren, wenn wir uns selbst anbeten wollen. Er sieht mich, wenn ich letztendlich für mich lebe. Und er schreibt mit. Und eines Tages werden die Bücher aufgeschlagen. Und dann wird es allen sichtbar werden, wie Andrew Page wirklich ist. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt das Neue Testament. Ich bin so froh, dass wir nicht nur dieses Kapitel haben. Ich bin so froh, dass wir eine ganze Bibel haben. Ich bin so froh, dass wir ein Altes Testament und ein Neues Testament haben, die uns sagen, dass es eine Lösung gibt. Weil es noch nicht zu spät ist. Wir dürfen wissen, Jesus ist für uns zum Kreuz gegangen. Wir dürfen wissen, Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Und fast das Letzte, was Jesus gesagt hat, bevor er gestorben ist, war: Es ist vollbracht. Das Wort im Griechischen ist Tetelestai. Es ist ein Wort. Und es ist vollbracht bedeutet nicht endlich, vorbei, aus. Es ist vollbracht bedeutet, ich hab's geschafft. Fertig. Ich hab's gemacht. Ich habe alles gemacht, was notwendig ist, damit die Menschen zu Gott nach Hause in den Himmel kommen. Man kann das Wort Tetelestai auch so übersetzen. Bezahlt. Bezahlt. Er hat bezahlt. Er hat die Rechnung für meine Sünden bezahlt. Und Andrew Page kommt beim jüngsten Gericht vor dem Thron Gottes. Und die Bücher werden aufgeschlagen. Und es wird sichtbar, was Gott alles mitgeschrieben hat. Meine Sünden. Im Herzen bin ich nicht besser als der Belsatzer. Aber ich habe auf Jesus vertraut. Ich habe es verstanden, dass Jesus für mich zum Kreuz gegangen ist. Ich habe verstanden, dass er wegen meiner Schuld gestorben ist. Und ich habe auf ihn vertraut. Ich habe mein Ja zu Jesus gesagt. Und deswegen hat Gott ein Wort gegen jede Sünde geschrieben. Tetelestai. Bezahlt. Das heißt, ich stelle mir das Ganze vor. Alle meine Sünden da aufgelistet. Gegen jede Sünde. Bezahlt. 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 Es ist gewaltig, dass ich das wissen darf. Ich möchte nicht, dass wir, nachdem wir dieses Kapitel gelesen haben, dass wir fertig sind. Wir dürfen zu Jesus kommen. Entweder zum ersten Mal oder zum x-ten Mal. Wir dürfen kommen und das abholen, was Gott uns anbietet. Das ist ein sehr ernstes Kapitel. Es gibt eine Grenze zwischen der Geduld Gottes und dem Gericht Gottes. Es gibt ein zu spät. Wie werden wir auf dieses Kapitel reagieren? Ich habe drei Vorschläge. Der erste Vorschlag, wir sollten beten. Wir sollten beten. Wir sollten beten für unsere Welt. Wir sollten beten für unsere Mitmenschen. Während wir jetzt hier sitzen, gibt es Menschen, die ganz bewusst gegen Gott leben, die ganz bewusst weiterhin in dieser Richtung leben. Wir sollten beten. Wir sollten beten, dass diese Leute umkehren. Wir sollten beten, dass sie eine klare Botschaft hören über das Kreuz Jesu. Dass sie wissen, dass sie kapieren, was das alles bedeutet. Wir sollten beten. Der zweite Vorschlag, wir sollten nachfolgen. Wir sollten dem Herrn mit ganzem Herzen nachfolgen. Er schreibt mit. Wenn ich Christ bin, kann ich meine Vergebung, mein Heil nicht verlieren. Gott sei Dank. Er hält mich fest. Aber ich kann den Herrn sehr, sehr traurig machen. Ich möchte die Entscheidung treffen, heute ganz neu dem Herrn nachzufolgen, mit ihm zu gehen, Schluss zu machen mit der Sünde in meinem Leben. Ich möchte aufhören, zu 99% für Jesus da zu sein. Ich möchte neu anfangen, 100%ig dabei zu sein. Und wenn ich so lebe, wenn ich Jesus voll nachfolge und auch dabei normal bleibe, dann werden andere Menschen mich anschauen und sie werden nachdenklich werden. Andere Menschen werden neugierig werden, wenn wir dem Herrn treu nachfolgen. Und der dritte Vorschlag, wie wir reagieren sollten, Dankbarkeit. Ach, wir haben Grund, dankbar zu sein, oder? Der Gedanke, dass Gott immer mitschreibt, das ist ein schrecklicher Gedanke, oder? Der Gedanke sollte uns Angst machen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Weil Jesus gekommen ist, weil Jesus gestorben ist, weil Jesus auferstanden ist. Jetzt schaut Gott mein Leben an und sagt, gezählt, gezählt, gewogen, bezahlt. Bist du nicht dankbar? Willst du Gott nicht anbeten? Ihm sagen, danke, dass du das alles für mich getan hast. Gezählt, gezählt, gewogen, bezahlt. Letztlich ist das eine frohe Botschaft. Und es ist eine Botschaft, die unser Leben und die unsere Welt verändern kann. Beten wir miteinander. Beten wir in der Stille und dann werde ich abschließen. Vater, wenn wir ein solches Kapitel lesen, dann wird es uns neu bewusst, dass wir Sünder sind und dass wir nicht vor dir bestehen können. Aber Vater, danke für das Kreuz, danke für das Evangelium. Vater, wenn wir daran denken, was Jesus, dein Sohn, für uns getan hat, dann gibt es wirklich ein Halleluja in unserem Herzen. Vater, danke für diese unendliche Liebe. Danke für deine Einladung, umzukehren und das Geschenk der Vergebung und der Versöhnung von dir abzuholen. Danke für diese Erleichterung. Danke für diese Freude. Danke, Herr Jesus, dass du alles bezahlt hast. Wir beten dich an. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir wollen dich jetzt, nicht nur jetzt anbeten, sondern unser ganzes Leben lang. Herr Jesus, wir meinen es ernst. Bitte hilf uns dabei. Wir beten in deinem Namen. Amen.